Der dritte Advent. Wie schnell die Zeit verfällt. Die Kerzen 1 und 2 und 3. So, ist bald Weihnachten vorbei. Mit diesen Reimen möchte ich Sie alle hier herzlich auch meinerseits begrüßen und ich freue mich, dass wir uns immer noch, auch wenn die Bundesregierung jetzt debattiert seit ein bisschen länger als eine Stunde, uns treffen können und gemeinsam in der Bibel lesen können, gemeinsam über Probleme anderen Menschen beten können, für andere einstehen können im Gebet. Es ist ein Vorrecht, was wir haben. Und das ist schön, dass wir uns noch hier in Gemeindenräumen treffen können und auch die Möglichkeit haben, irgendwo außerhalb in den Weiten des Internets diesen Gottesdienst mitverfolgen, begleiten und zuhören und vielleicht irgendwo gemütlich auf dem Sofa oder dem Bildschirm diesen Gottesdienst mitverfolgen und auch miterleben, soweit es nun möglich ist. Meiner Predigt wird das heute den abschließenden Teil der Soteriologie geben, und zwar den dritten Teil des siebten Teils der zehnten Predigt, glaube ich. Soweit die Aufzählung des. Ich hätte in der Tat nicht damit gerechnet, dass Soteriologie so viel Platz bei mir einnehmen wird. Ich hatte wirklich nur mit einer Predigt gerechnet. Aber wir sehen daran, wie wichtig Gott eigentlich die Erlösung der Menschheit war, sodass Soteriologie, also Erlösung, Errettung, ein wesentlicher Bestandteil der Dogmatik ist. Alles, was Gott vorbereitet hat von Anfang an, zielte darauf, die Menschen, die bewusst in die Sünde hineingeschlittert sind, zu erretten. Und ja, Erlösung ist für Gott wichtig und ohne Erlösung hätten wir unseren Vater nie kennenlernen können und erleben und erfahren können. Wir verstehen nicht, wie es für Gott möglich ist und war, diese Erlösung zu schaffen. Menschlich ist es unbegreiflich, weil Gott alles Mögliche und ja menschlich Unmögliche in Bewegung gesetzt hat, um die Erlösung überhaupt zu installieren, zu erfinden, zu machen. Errettung von der Sünde zu ermöglichen. Denn schon am Anfang der Schöpfung, als der Mensch gesündigt hat, hat er gesagt, ich werde euch einen Retter senden. Wie lange ist das her? Menschen haben gewartet. Lange gewartet, gehofft, geglaubt. Wir lesen das im Neuen Testament, dass es Menschen da waren, die geglaubt haben, dass der Erlöser kommt und der Glaube zählte zu Gerechtigkeit. Und irgendwann hat Gott etwas gemacht, total für uns Menschen Unvorstellbares. Ich sage nur Maria, Jungfrau. Josef hatte damit nichts zu tun. Gott tut ein Wunder. Krass. Erlösung hat etwas auch mit Weihnachten zu tun. Ja, mit der Ankunft Gottes in Menschgestalt. Wir kennen das unter Weihnachten, diese Ankunft. Gott hat sein Wort gehalten. Gott beginnt mit einer Mission, die so gewaltig ist. Und diese Mission, würden wir Menschen sagen, ist unmöglich. Mission impossible. Für Gott ist aber diese Mission Mission Possible. Die ist möglich. Und er hat es geschafft. Und seine Mission lautet, jeden durch die Sünde infizierten Menschen ein Gegenmittel zu schenken, ohne die Pharmaindustrie dabei zu beteiligen. Ganz einfach. Kostenlos. Und Apotheken spielen da gar keine Rolle. Anna, Entschuldigung, aber... ohne einen Lockdown zu auszusprechen, ohne irgendwelchen Zwang diese Lösung anzunehmen, ohne einen Nachweis eines Immunitätsnachweises, sondern aus Gnade ein Geschenk für jeden Menschen auf der Erde zu geben. Das ist echt etwas Gewaltiges. Was für eine Mission. würde mal sagen, fast unmöglich. Und doch hat diese Mission einen enormen Erfolg. Millionen Menschen sind erlöst worden durch den Glauben an Jesus Christus und sind nun Gottes Kinder geworden. Warum? Weil sie ihre Sünden bereut haben. Sie vor Jesus bekannt haben und seine Kinder geworden sind, weil sie Vergebung gefunden haben, von der Schuld freigesprochen worden sind. Das ist eine gelungene Mission, das ist mein Jesus. Das ist Jesus, der, so wie er etwas im Buch gesagt, in der Bibel steht, tut. Erlöst die Menschen. Heute in meiner Predigt geht es um einige wichtige Begriffe aus der Soteriologie, Lehre vom Heil. In der geht es ja darum zu verstehen, was Erlösung ist, was Errettung ist, was es für mich persönlich bedeutet und warum war es für Jesus und für Gott allgemein wichtig, Menschen zu erretten. Er hätte einfach so machen können, dass er uns alle von der Erde wegtut und etwas Perfektes installiert. Hätte er machen können. Hat aber nicht gemacht. Ich möchte einen Bibelvers, den ich jetzt schon in anderen Predigten in den Mittelpunkt gestellt habe, lesen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in welchem wir sollen gerettet werden. Und Petrus setzt hier das Ausrufezeichen. In keinem anderen ist das Heil, nur in Jesus Christus. Ausrufezeichen aus Erfahrung der Lebensjahre mit Jesus Christus. Jahre, in denen er Jesus Christus nachgefolgt ist, viel erfahren hat und auch mal gehört habe, als Jesus zu Petrus sagte, Satan, weiche von mir. Also wenn jemand zu mir sowas sagen würde, wäre er wahrscheinlich sowas von eingeschnappt, er hätte den Rücken gekehrt und wäre weggegangen. Nicht so Petrus, er kannte seinen Jesus. Und ging immer auf die Knie und ging immer wieder zu Jesus und bat um Vergebung, baute Mist, bat um Vergebung. Und Jesus hat ihn als wunderbaren Apostel eingesetzt, der vieles erreicht hat. Und Petrus sagt, in keinem anderen Namen ist das Heil, nur in Jesus Christus. Aus der und durch die Erfüllung des Heiligen Geistes konnte Petrus diese weitreichenden Erfahrungen und Behauptungen machen und aufstellen. Jesus ist und bleibt Angelpunkt der Weltgeschichte, Ankerpunkt. Das merken wir jedes Mal am Silvester. Ne? Die Zählung der Jahre, vor Christus, nach Christus. Jesus ist Mittelpunkt des Lebens, auch bei den Ungläubigen. Und Jesus sagte es, ohne zu übertreiben, ich bin der einzige Weg zum Vater. Und kein anderer konnte es von sich oder kann es von sich behaupten, nur Jesus kann das von sich sagen, ich bin der Einzige. Die letzten Punkte der Betrachtung der Soziologie geht es darum, dass wir über Heiligung heute sprechen. Nachdem wir über den Glauben, Buße, Wiedergeburt, Rechtfertigung und Kindschaft gesprochen haben, Kindschaft Gottes, geht es heute um die Heiligung, Heilsgewissheit, Gebet und Vollendung des Heils. Wobei ich auf die letzten zwei Punkte heute tatsächlich nicht eingehen werde oder nur sehr oberflächlich. Die Heiligung. Heiligung ist ein gewaltiges Thema und ich versuche es in Kürze der Zeit ein bisschen klar zu differenzieren, was Heiligung bedeutet. Die Lehre von der Heiligung kann auf drei Zeiten bezogen werden. In Bezug auf Vergangenheit wurden wir ausgesondert, um Gott sowohl von der Stellung her gesehen zu gehören, als auch praktisch her ihm zu dienen. Nicht geheiligt zu sein, können wir Gott nicht nahen, denn Gott ist heilig. Gott sagte selber, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Warum? Weil nur dann können wir eine Beziehung mit heiligem Gott eingehen. Also brauchen wir von der Stellung her und auch praktisch her die Heiligung, um zu ihm zu gehören und ihm zu dienen. Deswegen sind wir geheilt. Das ist erstmal eine Feststellung, die Bibel so uns gibt. Im Moment der Bekehrung wurden wir geheiligt. Und da ist vor dem Gesetz heilig und zu Gott gehörig erklärt. Ja? Gottes Kinder. Wir hätten nicht Gottes Kinder sein können, wenn wir nicht geheiligt wären. Denn Gott ist heilig. Das werde ich immer wieder so betonen. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 11. 1. Korinther 6, Vers 11. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen. Und ihr seid geheiligt. Ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. In Bezug auf die Zukunft werden wir irgendwann in unseren verherrlichten, verwandelten, also himmlischen und vollkommenen Körpern geheiligt sein. Zu dieser Zeit wird unser praktisches Handeln dann unsere Stellung vor Gott oder unserem Stand vor Gott, heilig zu sein, vollständig entsprechen. Und wir werden dann heilig sein. Zu jetziger Zeit, also jetzt, werden wir geheiligt. Wir werden heilig sein, jetzt werden wir geheiligt. Das heißt, dass wir immer mehr zum einem Bildnis, einem Spiegelbild des Herrn umgeformt werden. Dazu ein Bibelvers aus 2. Korinther. Denn die haben sich damit auch beschäftigt und Paulus schreibt ihnen in Kapitel 3, Vers 18. 2. Korinther 3, Vers 18. So spiegeln wir alle mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Und wir werden seinem Bild immer ähnlicher, denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Also bildet uns, formt uns um. Das alles kommt vom Herrn, dem Geist. Somit können wir sagen, dass das Wesen der Heiligung jetzt auf dieser Erde, solange wir hier leben, die Umformung unser Selbst ist. Die Umgestaltung dessen, was wir sind. Dass wir ähnlicher und immer wieder ähnlicher Jesus sind. Wir werden immer mehr dem Bild des Sohnes angeglichen, der für uns starb. Und da sehen wir ganz klare Absicht Gottes. Er möchte uns ähnlicher machen wie sein Sohn. Er sieht uns auch durch Jesus Christus. Und deswegen will er uns angleichen. Römer 8, Vers 29. Römer 8, 29. Denn sie, die er schon vorher im Blick hatte, die hat er auch schon vorher dazu bestimmt, in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden. Denn er sollte der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Im Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden. Heiligung besteht also in der gegenwärtigen Zeit in dem Prozess dieser Umgestaltung. Wir werden umgestaltet, werden verändert, werden ihm angeglichen in ein Abbild unseres Herrn Jesus Christus, an den wir glauben. Das ist ein langer Prozess. Wir werden gleich merken, warum es ein schwerer und harter Prozess ist. Der Heilige Geist zeigt uns die Gegenwart des Herrn und wir leben in dieser Gegenwart. Der offenbart uns den moralischen Willen Gottes und wir gleichen uns dem an, seinem moralischen Willen. Johannes 16, Verse 13 und 14, wo es um den Heiligen Geist geht. Und 1. Korinther 3, 16, einmal zum Nachschlagen. Der Geist Gottes gebraucht zur Heiligung Gottes Kinder und er macht Gebrauch von Gottes Wort, weil ohne wird das nicht funktionieren. Diese zwei Dinge, die brauchen wir. Den Heiligen Geist, der uns verändert, der uns verwandelt und das Wort Gottes, an dem wir uns orientieren. 2. Timotheus Kapitel 3, Verse 16 und 17. Dazu gebraucht Gott auch Umstände, die immer wieder dazu führen, dass wir in Heiligung wachsen. Banales Beispiel. Anne hätte einfach hier reingehen können heute morgens, aber sie ist auf diese Person drauf zugegangen und hat sie angesprochen. Kann jeder von uns tun. Nicht jeder ist aber so mutig. Auch ich nicht immer. Selten. Das ist aber die Möglichkeit, wo Geist Gottes in uns arbeitet und uns heiligt. Kennt alle dieses Bild der Töpferscheibe vielleicht, ja? Kinder vielleicht vom Unterricht, als sie getöpfert haben, die Scheibe wird angetrieben, die dreht sich, ein Klumpen Lehm kommt da drauf und man braucht nicht viele Bewegungen, man versucht das irgendwie in Form zu behalten. Man dreht die Scheibe und was macht der Ton? Wer weiß das? Wer hat man getöpfert?
Verformt, lässt sich verformen.
Lässt sich verformen. läuft nicht von der Schale weg. Es sei denn, ihr stupst es weg, ne? Lässt sich verformen von den Händen des Töpfers. Und so ist das auch mit uns. Wir sind auf der Töpferscheibe des Schöpfers und sollten uns verformen lassen. In ein wunderbares Gefäß möchte Gott uns formen, zu einem wunderbaren Geschirr, zu seiner Ehre, gibt es eine Bibelstelle. Doch bei vielen sieht das leider so aus, dass sie nicht auf der Töpferscheibe sind, sondern fühlen sich, als ob sie in einer Tretmühle wären und versuchen da rumzulaufen, etwas zu tun, etwas für den Herrn zu tun, ohne sich von dem Herrn zu formen zu lassen. Bleib auf der Töpferscheibe. Geh nicht in die Tretmühle. Bringt nichts. Jesus möchte mit uns eine Beziehung eingehen und das geht durch das Formen. Beziehung. Gott zieht uns zu sich und er will diese Beziehung mit uns leben. Heiligung. Umformung und Heiligung sind die Ziele. Und nicht, dass wir irgendwie erschöpft sind, kaputt sind, weil wir bemüht sind, Gott zu gefallen. Er hat uns schon geheiligt. Kolosser 3, Vers 16. Gebt dem Wort von Christus viel Raum und lasst es seinen ganzen Reichtum in euch entfalten. Belehrt und ermahnt oder ermutigt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Und weil ihr Gottes Gnade erfahren habt, das gefällt mir jetzt, singt Gott aus vollem Herzen Psalmen. Singt Lobgesänge und singt geistliche Lieder. Wow. Tut das oder jenes? Sing, habt Spaß, freut euch im Herrn. Genial. Sonst noch was? Da geht Paulus weiter und sagt, und überhaupt alles, 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 was ihr tut und sagt, wahrscheinlich auch singt, sollt ihr im Namen des Herrn Jesus tun und durch ihn Gott dem Vater danken. Krasse Sache. Was der Geist Gottes in unserem Leben beabsichtigt, ist also unsere Christusähnlichkeit und das ist Heiligung. Christusähnlichkeit. Er möchte uns umgestalten, damit wir Christus ähnlicher und ähnlicher werden. Und der Grad unserer Angleichung entspricht dem Grad unserer Heiligung. Unser Leben sollte also durch bestimmte Früchte gekennzeichnet sein. Und zwar Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue und Selbstbeherrschung. Für einen oder anderen bekannte Worte aus Galater Kapitel 5, Verse 23 und 24. Diese Umformung wurzelt in der Mitkreuzigung in Jesus Christus und mitauferstehend mit ihm. Römer 6, Verse 3 und 4. Oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Jesus Christus getauft wurden, in seinen Tod eingetaucht worden sind? Durch das Eintauchen in den Tod sind wir also mit Christus zusammen begraben worden, damit so wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Paulus macht ganz klar, dass in diesem Leben dieses Prozess nicht vollendet werden kann. Es ist ein lebenlanger Prozess dieser Heiligung. Man kann nicht sagen, nach einem Jahr Christ sein, alles perfekt, ich bin heilig und alles ist top. Es ist ein lebenlanger Prozess. Ich befinde mich vielleicht noch am Anfang des Prozesses. Philipper 3, Verse 12 und 13 sagt Paulus, ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein. Doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Nein, ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben. Liebe Geschwister, aber eins steht fest, ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Trotzdem streben wir nach Vollkommenheit und wir wollen vollkommen sein. Wir wollen fehlerfrei sein. Auch in dem Wissen, dass wir diesen Zustand nicht erreichen werden, bis unser Erlöser gekommen ist. Das ist gut so. Es ist ein gewisser Antrieb. Ich möchte Jesus ähnlicher werden. Das ist gut. Und bis dahin ist dieser Prozess ein Kampf. Kein Durchlatschen durch die Fußgängerzone. Es ist ein Kampf. Kampf gegen die Welt. Kampf gegen, das ist eins der schwersten Kämpfe, gegen mich selbst, gegen mein Ich. Und Kampf gegen den Teufel. Ein Bibelvers sagt es ganz deutlich, was dieser Kampf bedeutet. Denn da geht es um Mordvorschlag von Paulus an die Kolosser. Ich lese es einfach mal. Kolosser 3, 1 bis 6, ich lese nur den fünften Vers. Darum tötet alles. Bitte nicht aus dem Zusammenhang reißen, denn es geht weiter. Darum tötet alles, was zu eurer irdischen Natur gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Leidenschaft, böse Lüste, Habgier und Götzendienst. Das ist ein Kampf. Oder wird einer behaupten, dass diese ganzen Sachen einfach so beiseite zu legen sind? In dieser Welt, in der wir leben, in dieser Gesellschaft, in der wir leben, das ist ein Kampf gegen die Sünde. Ein Kampf gegen meine Begierden. Wir sollen immer daran denken, dass wir in einer Beziehung mit Gott auf einer wertbeständigen Grundlage unserer Rechtfertigung leben und dann kann es uns gelingen. Oft passiert aber so, dass wir uns anstrengen, Gott zu gefallen, damit Gott uns noch lieber hat. Ja, das sieht man bei den eigenen Kindern, ja, wenn sie etwas von den Eltern wollen, dann kommen sie mit irgendwelchen, auch kleine Kinder, mit irgendwelchen Briefchen und dann wollen die Vater und Mutter gefallen. Und dann weiß man schon, vielleicht kommt irgendeine Frage oder Bitte, ich hätte gern das oder ich möchte das. Auch in der Schule, fremde Kinder, wenn sie bestimmte Sachen möchten, kommen sie jetzt nur mit ganz lieben Worten und dann später, hey Miro, darf ich das auch? Oder darf ich dieses? So auch wir Christen, wir wollen Gott gefallen. Wenn wir etwas Tolles machen, aber das brauchen wir. Wir müssen unserem Vater nicht gefallen. Vater hat sich zu uns schon längst bekannt und hat gesagt, du bist mein Kind, ich hab dich lieb. Wir müssen uns nicht, wer weiß, wir anstrengen. Es geht um die Motivation, um ihn zu gefallen. Wir dürfen und sollten unsere Liebe ihm zeigen und das aus dem Herzen leben. Aus der Zugehörigkeit heraus. Nicht, damit er unser Vater wird, sondern weil er unser Vater ist. Weil er schon längst zu mir Ja gesagt hat, können wir ihm dienen und uns heiligen. Und Gott ist derjenige, der vieles in uns wirkt, und zwar zwei Sachen ganz dolle, das Wollen und das Vollbringen, also das Handeln der Heiligung, Philipper 2 nachzulesen. Heiligung ist also ein Prozess, welcher mein Leben lang andauern wird, bis wir in ihm irgendwann verklärt werden und ihm ähnlich sind. Nun, die andere Seite des Heils, und zwar die Heilsgewissheit, und diese ist sehr komplex. Und dieses Thema hat nicht selten auch Christen zu Streitfragen veranlasst und ich möchte heute keine Streitfragen irgendwie aufgreifen, sondern bestimmte Aspekte der Heilsgewissheit aufzeigen, zum Nachdenken. Vielleicht auch später darüber mal zu sprechen, aber zunächst einmal, was sagt die Bibel über die Heilsgewissheit? Wir unterscheiden da in diesem Bereich einige Begriffe, die einerseits gleich klingen, aber doch was anderes bedeuten, anderes meinen. Die Gewissheit des Heils entsteht durch die Erfahrung des Heils und die Tatsache des Heils. Die Heilstatsache ist das Wissen, dass Jesus für alle gestorben ist. Die Heilstatsache. Die ist erkennbar. Die Heilstatsache, die ist da. Es ist die Tatsache. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Ganz auswendig, ganz schnell. Denn also hat Gott die... Laut, wer traut sich?
So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
Amen. Damit jeder, der an ihn glaubt, für alle Menschen, das steht nicht für bestimmte Personengruppen oder für die, die schwarze Haare haben, oder für die, die gar keine Haare haben oder sonst irgendjemand. Für alle Menschen. Haben wir mit Hagar angesprochen? Ich weiß nicht. Die Heilstatsache wird am Kreuz begreifbar. Am Kreuz sichtbar. Und das Kreuz zeigt diese Tatsache. Das Heil ist da geschehen. Wir zweifeln keinen Augenblick an diesem Ereignis. Das ist da passiert. Denn wir zweifeln nicht am Kommen des Herrn Jesus Christus, das feiern wir dieses Jahr, Weihnachten. Dass dieses Jahr noch klappen wird, wissen wir nicht, aber trotzdem wird jeder zu Hause irgendwie Weihnachten feiern und daran denken, Jesus Christus ist geboren. Ob nun an dem Tag, das sei dahingestellt, aber Jesus ist in die Welt gekommen, er ist geboren, wir feiern Weihnachten, alle wissen darum. Wir zweifeln nicht an seinem Sterben. Wir haben sogar einen Feiertag, Karfreitag, braucht keiner arbeiten zu gehen. Gesetz verboten zu arbeiten. Seine Auferstehung, Ostern. Unser gerade Jahreswechsel, habe ich schon gesagt, bezeugt seine Existenz. Wir rechnen die Jahre vor und nach Christus. Es ist eine Heilstatsache, dass Jesus am Kreuz, am Pfahl, am Holz oder auch wie das Folterinstrument auch heißen mag, hing, litt und für uns starb. Das können wir nicht leugnen. Es ist eine Realität. Als Tatsache. Ist auch durch außerbiblische Historiker belegt. Also, wer das leugnet, ich weiß es nicht. Das wird als Tatsache, eben als Heilstatsache bezeichnet. Dann gibt es die Heilserfahrung. Wir haben in der Schrift, in der Bibel die Verkündigung des Heils und auch damit verbundene Heilserfahrung. Ich erfahre persönlich das Heil, wird für mich persönlich erfahrbar und Jesus Christus, weiß ich, ist persönlich für mich gestorben. Das kann jeder selber für sich sagen. Jesus Christus ist für mich gestorben. Da geht es nicht darum, Johannes 3,16, jeder, der glaubt, also allgemein, sondern nein, Jesus starb für mich. Persönlich. An diesem Folterinstrument hing er für mich, für Johann. Und das ist nichts Abstraktes, Fernes oder Unpersönliches. Nein, dieses Leiden, Sterben, ist sowas von extrem persönlich, der Jesus in seiner Tat am Kreuz ganz klar und extrem seine Liebe mir offenbart hat. Meine Schuld, die ich zu Genüge habe, hatte, die ich zu büßen habe, hatte, hat er durch seine Tat für ungültig erklärt. Am Kreuz. Als Erfahrung. Kolosser 2,14. Ich liebe diesen Bibelvers. Kolosser 2,14. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns, gegen mich gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Durch diese beiden, die Tatsache, das Kreuz und die Erfahrung des Heils, entsteht die Heilsgewissheit. Jesus gibt mir das Heil. Es ist tatsächlich da, ich erfahre es und Jesus gibt es mir. Mit dem Besitz des Heils wird mir die Gewissheit des Heils gegeben, ich weiß um meine Erlösung, um meine Gerettung. Und der Gläubige wird versiegelt. Eine ganz bekannte Bibelstelle in Epheser, und Epheser spricht oft über das Versiegeln oder an mehreren Stellen, Epheser 1,13 und 14. Und nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Freundenbotschaft von eurer Rettung gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet auch ihr durch ihn mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Dieser Geist ist die Anzahlung auf unser Erbe und die Garantie für die vollständige Erlösung seines Eigentums. Auch das dient zum Lob seiner Herrlichkeit. In diesen Versen sehen wir faktisch die Entstehung der Heilsgewissheit. Hören des Wortes, also der Predigt, die Bibel, das Wort Gottes, Glauben an das Wort, Bekehrung, zum Glauben kommen, Wiedergeburt und versiegelt mit dem Heiligen Geist, quasi sowas wie Erbscheingarantie. Bist Kind Gottes, das Erbe ist dir sicher, du hast eine Garantie, denn du bist zum Erben ernannt worden. Und alles gewirkt durch den Geist der Wahrheit. Die andere Stelle wäre Epheser 4,30, wo es auch darum geht, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sind und wir sollen ihn nicht betrüben. Die Versiegelung, die in diesem Kontext zu sehen ist, ist sehr wichtig zu sehen. Das ist ein Vorgang, den Gott vollführt. Der Siegel wird von der höchsten Instanz überhaupt vergeben. Die Versiegelung nimmt Gott persönlich vor. Er versiegelt mich mit dem Heiligen Geist. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Da kommt nicht ein Pastor, ein Ältester und sagt so, und jetzt bist du versiegelt. Das macht Gott persönlich. Versiegelt mich, den Gläubigen, der sich bekehrt hat, der wiedergeboren ist, wird versiegelt mit dem Heiligen Geist der Erlösung. Und mit diesem Bild wird Paulus die gängige Methode der Versiegelung aller möglichen Dinge durch die Römer zum Vergleich ziehen. Bei dem römischen Siegel sah es ja so aus, wenn Römer etwas versiegelt haben, hieß es, wer diesen Siegel bricht, den bricht Rom. Fertig. Die alle hatten Angst vor Rom, vor den Römern, vor deren Gewalt und so weiter. Deswegen haben Römer auch Grab Jesu versiegelt, damit keiner sich rantraut und dann den Stein umwälzt. Da haben sie mit Gott nicht gerechnet und mit der Vollmacht Jesu Christi und dass er auferstehen wird. Und so hatten sie auch Todesangst gehabt, als sie gesehen haben, hey, Siegel ist gebrochen, es ist keiner da, der jetzt zur Rechenschaft gezogen werden kann, also werden wir zur Rechenschaft wie die Wachen gezogen und uns geht's an den Kragen. Siegel hat eine ganz tiefe Bedeutung, deswegen spricht Paulus über diese Versiegelung. Siegel ist etwas Königliches und hier von Gott aus gesehen. Aber der Siegelbrecher am Grab Jesu war mächtiger als der Siegelanbringer. Und das ist der Grund, warum wir die Heilsgewissheit haben dürfen, weil wir von der höchsten Instanz versiegelt worden sind, von Gott selber mit seinem Geist. Und niemand auf der Welt vermag, diesen Siegel zu brechen. Niemand. Und damit bin ich bei dem sensibelsten Thema angelangt. Machen wir jetzt hier Cut. Es ist halb. Heilsicherheit. Heilsicherheit. Jesus Christus bewahrt das Heil. Er schenkt mir nicht nur das Heil, er bewahrt es auch in uns. Weil ihm die Erlösung der Menschen sehr wichtig ist und ihm auch unsere Unzulänglichkeiten bekannt sind. Er weiß, wie ich ticke. Er weiß, wie Waldemar so drauf ist. Er weiß, dass Lyle ab und zu Probleme macht. Und die vielleicht noch mehr. Und das könnte ich jeden hier aufzählen. Und wenn man so das Ganze aufzieht, dann können wir sagen, keiner von uns kann die Errettung behalten. Und Jesus bewahrt mein Heil. Hebräer 9, Verse 11 bis 12. Aber jetzt ist Christus als Hoherpriester der wirklichen Heilsgüter gekommen. Er hat das größere und vollkommenere Zelt durchschritten, das nicht von Menschen gemacht wurde, also nicht von dieser Schöpfung ist, und hat das eigentliche Heiligtum ein für allemal betreten. Er kam auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut und hat uns eine Erlösung gebracht, das für immer gilt. Jesus sichert das. Kolosser 2,14, er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt, hat am Kreuz es genagelt und damit für immer beseitigt. Durch die Beseitigung der Schuld ist auch der Anspruch des Satans an uns, an mich, nicht mehr vorhanden. Er hat keine Macht mehr über uns. Solange dieser Schuldbrief, die Forderungen existierte, konnte Gottes Widersacher immer wieder mit dem Schuldschein, mit der Sünde kommen und sagen, hier, schau hin. Schau her, er ist ein Sünder, er gehört mir. Doch dieser Schuldschein ist weg. Zerrissen, genagelt an dem Kreuz und jetzt kann der Satan nicht sagen, er gehört mir, hier ist der Schuldschein. Der Schuldschein ist getilgt. Darunter steht ganz groß mit Blut geschrieben, bezahlt. Für immer. Und das ist das, was viele Gläubige leider nicht für sich sehen. Darum hat Jesus diese ewige Erlösung erfunden, so hat das Eugen Schlachter übersetzt. Jesus hat die ewige Erlösung erfunden. Krasse Aussage. Wir haben die Heilstatsache, die ist nicht zu verschieben, nicht zu leugnen, die ist da. Wir haben die heiße Erfahrung. Wir haben erfahren, dass Jesus erlöst und errettet. Wir haben die Heilsgewissheit. Wir wissen, dass Jesus uns das Heil aneignet. Und wir haben die Sicherheit, Jesus bewahrt mein Heil. Aber dann kommt die Frage, warum ist eigentlich so wichtig, dass ich meines Heils gewiss sein muss? Warum ist das Wissen um die Sicherheit meines Heils so enorm wichtig? Und ist das überhaupt wichtig? Ist das nicht ein klarer Missbrauch der Sünde, dass ich dann eine Möglichkeit habe, immer wieder zu sündigen, weil ich sagen kann, ich bin errettet, ich kann tun und lassen, was ich will? Wer dann so denkt und sagt, hat die Tiefen der Erlösung überhaupt nicht begriffen, was es bedeutet, erlöst zu sein. Wir sind von der Macht der Sünde befreit, das haben wir in Hammer-Theologie gelernt, aber leider noch nicht von der Gegenwart der Sünde. Die Sünde herrscht nicht mehr über uns, aber sie umgibt leider uns. Wenn ihr das nicht glaubt, geht bitte auf die Straße und ihr erlebt, dass die Sünde tatsächlich immer noch um uns herum ist. Nur warum das so wichtig ist, vielleicht ein paar Fragen und ein paar Gedankenanstöße. Eine Frage: Glaube ich wirklich allem, was im Wort Gottes steht? Glaube ich wirklich alles, was hier in diesem Buch steht? Welche Autorität hat das Wort Gottes für dich? Denn mit der Inspiration der Heiligen Schrift steht und fällt meine Heilsgewissheit. Wenn ich anfange, irgendwas zu bezweifeln oder das für mich persönlich irgendwie umzudeuten, mache ich das Wort Gottes an der Stelle ungültig. Ich habe nicht selten auch den Spruch gehört, dass man keine Heilsgewissheit hat oder auch diese nicht haben kann, denn man weiß ja nicht, was morgen einen antrifft, was man einem morgen begegnet und wenn man sündigt und so weiter, was dann? Ich habe in mir keine Heilsgewissheit. Unsere Heilsgewissheit muss nicht in uns drin sein. Die muss nicht in uns drin sein, sondern in Jesus Christus. Ich möchte ein Bild, was ich mal gelesen habe, euch geben. Heilsgewissheit, weil sie so umstritten ist und schwer zu definierbar, habe ich so ein Bild mal gesehen. Und zwar geht es um einen Anker und dazugehörige Boot oder ein Schiff. Ein Anker hat nur dann einen Sinn oder kann etwas tun, wenn er außerhalb des Schiffes liegt. Wenn ein Anker am Schiff ist oder im Schiff, dann ist halt da. Ist ein Ballast. Werfe ich aber Anker außerhalb des Bootes oder des Schiffes, was passiert das? Dann hält mich der Anker. Er ist noch mit dem Boot verbunden, ja. Und so sind wir mit dem Heil, mit der Heilsgewissheit, mit Jesus verbunden. Und die Heilsgewissheit liegt in Jesus Christus. Und unser Anker, unsere Gewissheit, das heißt, muss bei Jesus Christus liegen. Heilsgewissheit ist das Resultat der wahren Erfahrung. Wir müssen das Heil erfahren, um die Heilsgewissheit zu haben. Und sie entsteht durch den Heiligen Geist und durch sein Wort und Glauben an ihn. Ja, durch die Tatsache Golgatha, das Kreuz und die Erfahrung erleben der Vergebung. Und wer wirklich Vergebung erleben hat, der weiß, was Heilsgewissheit bedeutet. Falsche Heilsgewissheit kann durch eine menschliche Autorität kommen, durch kirchliche und menschliche Anstrengungen. Und das ist eine falsche Heilsgewissheit. Und dieser kann zu Fanatismus werden. Und Ismen sind, glaube ich, allen bekannt. Das sind, ist kein Werk Gottes. Ja, die ganzen Ismen, Atheismus, Kapitalismus, Sozialismus, Faschismus, Kommunismus, diese ganzen Ismen sind nicht von Gott. Und auch nicht Fatanismus. Wie wirkt die Heilsgewissheit auf mein Leben? Das ist eine wichtige Frage, weil die Heilsgewissheit, Heilsicherheit bewirken einige Dinge in mir, in den Gläubigen, die mein Handeln sehr stark definieren und auch ermöglichen. Der Heilsbesitz des Glaubens besteht aus allem, was jetzt durch Wiedergeburt in uns geschehen ist. Und das betrifft die Erlösung von der Schuld, Erlösung von der Macht der Sünde, das weiß ich. Und es wird sichtbar. Wodurch? Durch mein Leben im Geist, durch mein Leben mit Jesus Christus, durch mein Leben im Glauben. Und ein frohes, erlöstes Glaubensleben kann nur dann sein, wenn ich weiß, mein Heil ist bei Gott sicher. Denn dann kann ich Glaubenswerke wagen. Galater 2, Vers 20. Denn das Gesetz hat mich dazu gebracht, für das Gesetz gestorben zu sein, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Jetzt lebe ich nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Diese Gnade Gottes werde ich doch nicht zurückweisen. Denn wenn wir vor Gott bestehen könnten, indem wir das Gesetz befolgen, dann wäre Christus umsonst gestorben. Neues Leben, neuer Dienst, das ist Heilsgewissheit. Der Mensch ohne Heilsgewissheit ist immer der entmutigte und enttäuschte Mensch, denn wir sündigen immer wieder. Und wenn du dann dir vor Augen führst, ich schaffe es niemals, ohne Sünde mein Leben zu leben, das kann ich nur schriftlich geben, das wird so sein. Dann wirst du immer wieder entmutigt sein und ohne Freude im Leben sein. Aus der Heilsgewissheit kommt der Mut, diesen neuen Besitz der Erlösung zu besitzen und diese anzuwenden. Glaubensschritte wagen. Zu gehen. Auch wenn man mal einen Fehler macht, nicht bewusst, das muss ich mal betonen, dann weiß ich, dass Jesus das richten kann. Es kommt auf deine Motivation. Wir sollen bereit sein zum Dienst. Römer 12, 1, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun, oder ermutige, ermahne ich es als Ermutiger, ermutige euch nun, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. Als solche Opfer hat, an solchen Opfer hat er Freude, und das ist der wahre Gottesdienst. Mit Freude, sich in den Dienst zu stellen. Nicht aus Angst, und was, wenn ich das jetzt tue und dann doch versage und dann sündige, wie wird dann der Dienst aussehen? Dann wage ich die Sache nicht. Heilsgewissheit zeugt von einem neuen Verhältnis zu Gott. Das, was wir erfahren, treibt uns weiter und treibt uns sicher nach vorne. Deshalb ist die Heilsgewissheit, die Heilsicherheit, die Triebkraft für unseren Dienst. Denn ich weiß darum, wer mich erlöst hat, wer mich errettet hat und wem ich dazugehöre. Und wie ich schon gesagt habe, fehlende Heilsgewissheit bremst mich. Es ist, als ob ich mit einem Auto fahre, und zwar mit angezogener Handbremse. Hat es schon einmal versucht, jemand? Ja? Als ich meinen Führerschein gemacht habe, ich habe mir einen Renault Clio gekauft, Renault Clio 2, glaube ich, war das ein Modell. Nur mit meinen 18 Jahren fuhr ich dann zu meiner Ausbildungsstelle in Heller, Heinrich-Hertz-Straße, Heller, Beckumer-Straße, glaube ich. Boah, ich dachte, was ist los mit dem Auto? Keine Kraft. Und ich drückte auf Pedal und ich quietschte und es qualmte hinter mir. Das kann doch nicht wahr sein. Und ich bin angekommen. Ich bin tatsächlich da. Fast zu spät, aber ich war da. Ich habe den ganzen Tag den Kopf zerbrochen. Setze mich ins Auto, ich habe mir alles angeguckt. Alles in Ordnung. Ausgestiegen, drumherum gelaufen. Alles in Ordnung. Ich habe mich wieder hingesetzt. Ich war 18. Kein blassen Schimmer von Autos. Vier Räder, Lenkrad. Ich fuhr weiter. Nach Hause. Das gleiche Spiel. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Das Auto habe ich jetzt seit ein paar Monaten erst. Ich kam zu Hause an und ich merkte, das Auto war hinten am Glühen. Und ich merkte, die Handbremse war angezogen. Und so leben viele Christen mit angezogener Handbremse. Man kommt ans Ziel, natürlich. Aber muss denn sein, dass wir so viel Verschleiß erleiden? Muss es denn sein, dass wir die Kraft auf unnötige Sachen und Dinge verballern? Anstatt fröhlich und glücklich zu sein im Leben, was Jesus uns gegeben hat, und Dinge wagen, auf Menschen zugehen, die tagtäglich Nadeln kaufen, um zu überleben, wir können es besser. 2. letzter Punkt habe ich noch. Ja, das Gebet ist eines der Punkte, und das werde ich jetzt nicht weiter ausfüllen. Wir werden das Thema irgendwann vielleicht nachholen und dann auch die Vollendung des Heils. Das werde ich in der Eschatologie nochmal aufgreifen, wo es um letzte Dinge eben in der Welt geht, um die Zukunft. Denn die Vollendung des Heils gehört in die Zukunft der Gemeinde, in baldige Zukunft, vielleicht heute. Ich weiß es nicht, wann Jesus kommt. Und wenn wir das heute oder demnächst nicht bearbeiten werden und schon oben sind, dann wisst ihr um die Vollendung des Heils dann real life. Erlösungslehre ist sehr wichtig. Beschäftigt euch bitte mit dem, was Jesus für euch getan hat. Was da am Kreuz passiert, das ist gewaltig. Wir feiern Karfreitag, Ostern, wir sind alle happy und suchen Eier und hast nicht gesehen. Aber was da passiert ist, ist so weltbewegend, dass Gott gesagt hat, ich gebe meinen Sohn, damit dieser Johann aus der Sünde herausgezogen werden kann und ewig leben kann. Und Micha und Anna und Lobel und Waldo und wie wir alle heißen. Das ist unbegreifliche Liebe für uns. Und er hat seine Liebe am Kreuz bewiesen, indem er uns dieses Heilmittel geschenkt hat gegen die Sünde, und zwar für immer und ewig. Und wir dürfen uns freuen, bald ihn zu sehen und mit ihm in dieser Herrlichkeit zu sein. Ich freue mich gewaltig. Und du? Amen. Lass noch aufstehen nach Möglichkeit. Wir beten es. Treuer himmlischer Vater, ich danke dir, dass du die Welt so sehr geliebt hast und immer noch so sehr liebst, dass dein Sohn, dein einziger Sohn, Jesus Christus, tatsächlich am Kreuz für mich gestorben ist. Danke dir, dass dort am Kreuz das Wunder aller Wunder geschehen ist und für mich nun endlich ein Mittel gegen die Sünde erwirkt wurde. Und danke, dass ich so viele Jahre das schon erleben darf, dass du mich trägst, dass du mich liebst, mich aus meinem Mist herausziehst und wieder auf den Boden der Tatsachen stellst. Danke dir, Jesus, dass du dich zu mir stellst und sagst, ich liebe dich, weil ich weiß, wie du bist. Danke dir, Jesus, dass du bald kommst. Danke dir, dass du bald mich, meine Geschwister, die Gemeinde zu dir nimmst und wir werden verwandelt, heilig vor dir stehen und dich sehen, an den wir geglaubt haben, den wir lieben. Segne mit uns weiterhin, Herr, im Nachdenken darüber, was für uns, für mich am Kreuz passiert ist, und segne diesen Tag einfach zu deiner Ehre, dass wir mit Freude, mit Fröhlichkeit durch das Leben gehen, weil wir wissen, wem wir gehören. Und danke, Herr, dass du unser Freund bist. Danke, Vater, dass du mein Papa bist. Amen. Amen.
Micha wahrscheinlich, der hat ja Einleitung. Ich habe auch noch was zu sagen, wenn du gleich
fertig bist. Es tut mir leid, aber es tut mir für euch beide leid wegen euren Wunschliedern, aber es ist halt leider schon spät. Ja, es ist ja hoffentlich nicht der letzte Gottesdienst und wir sehen uns ja hoffentlich bald wieder. Ja, wir schließen für heute Gottesdienst. Ja? Kleinbeitrag, ja komm, dann machst du jetzt den Schlussbeitrag und dann bis hoffentlich nächste Woche.